bedeutet Aufschieben entweder, dass man versucht, negative Gefühle zu vermeiden, die mit irgendwelchen Vorhaben in Verbindung stehen, oder aber, dass man versucht, eine Spannung zu erzeugen, das gibt's auch, die tatsächlich nur durch Aufschieben und Erledigung auf den letzten Drücker zu haben ist. Stand aus dem Publikum jemand auf und sagte, das ist ja alles schön und gut, was Sie da erzählen, aber ich will Ihnen mal sagen, ich war in der Baubehörde. Und wenn ich alles, was man mir auf den Tisch gelegt hat, sofort erledigt hätte, würde ich hier heute nicht mehr sitzen, da wäre ich tot. Ich habe die Erfahrung gemacht, abwarten ist auch eine gute Strategie. Basis dafür, freundlich miteinander zu sein, besteht darin, dass man freundlich zu sich selbst ist, ne? Dass man nichts Unmäßiges von sich verlangt. Und das heißt nicht, dass man jetzt nur noch faul in der Hängematte liegt und irgendwie so hedonistische Nabelschau betreibt.
Prokrastinieren, also Aufgaben ständig vor sich herzuschieben, das kennen wir sicherlich alle. Statt eine sehr wichtige To-Do zu erledigen, waschen wir lieber Wäsche, wir gehen einkaufen oder wir putzen sogar den Kühlschrank. Ab und zu ist das völlig in Ordnung. Nur wenn wir immer wieder öfter eine Sache auf die lange Bank schieben, fühlen wir uns enttäuscht. Wir haben Schuldgefühle und es kann sogar zu weitreichenden negativen Konsequenzen führen, zum Beispiel im Job oder in Beziehungen. Daher wollen wir uns in dieser Folge das Phänomen Prokrastination mal intensiver anschauen. Dazu habe ich mit Hans-Werner Rückert gesprochen. Als psychologischer Psychotherapeut beschäftigt er sich seit 20 Jahren mit dem Thema Prokrastination und er ist auch Autor des Buchs Schluss mit dem ewigen Aufschieben. In unserem Gespräch haben wir darüber gesprochen, woran es liegt, dass wir immer wieder prokrastinieren. Warum das ewige Aufschieben nichts mit Faulheit oder schlechtem Zeitmanagement zu tun hat und was es eigentlich mit dem Phänomen Präkrastinieren auf sich hat, also den Drang, Dinge sofort erledigen zu wollen. In der zweiten Hälfte erfährst du dann, warum das Selbstwertgefühl Einfluss auf Prokrastinieren hat und was wir gegen das ewige Aufschieben so machen können. Entweder, wenn wir selbst davon betroffen sind oder wenn jemand aus unserem direkten Umfeld davon betroffen ist. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Hans-Werner Rückert.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Rückert, schön, dass Sie digital zugeschaltet sind. Wir werden ja heute sehr ausführlich über das Thema Prokrastination aufschieben sprechen. Gibt es eigentlich etwas, das Sie immer wieder aufschieben?
Tatsächlich habe ich die Abfassung dieses Aufschiebebuches aufgeschoben, weil Kollegen und ich waren mit einem ganz anderen Buchprojekt beschäftigt und hatten ein Gespräch mit dem Verlag und die fragten, was interessiert Sie denn sonst noch so und womit beschäftigen Sie sich? Und ich sagte, ich finde das Thema Aufschieben ganz spannend. Und dann haben die gesagt, das ist ein super Thema, da müssen Sie unbedingt was zu machen. Ich habe das aber nicht nachvollziehen können. Ich dachte, das interessiert keinen Menschen außer mich und habe deswegen gesagt, naja, ich könnte ja irgendwann mal drüber nachdenken und habe das aber die nächsten 4-5 Jahre vor mir hergeschoben, bis dann der Verlag sich doch nochmal gemeldet hat und gesagt hat, wo bleibt denn dieses Manuskript? Und dann hatte ich inzwischen den Eindruck gewonnen, dass das vielleicht doch ein Interesse finden könnte. Und habe es dann geschrieben. Aber das war sozusagen mein größtes Aufschiebeprojekt.
Damit sind Sie nicht alleine, denn es gibt eine Studie der Universität Mainz, die herausgefunden haben, dass knapp bei 20% der Bevölkerung dieses Aufschieben, diese Prokrastination verbreitet ist. Umfragen mit Studierenden, da ist es noch häufiger vertreten. Und die erste Frage, die ich auch so für mich persönlich mal mitgenommen hatte, war, was steckt denn eigentlich hinter diesem Aufschieben? Also, ne, wir kennen das, glaube ich, alle, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir wollen eine wichtige Aufgabe erledigen. Aber anstatt die zu erledigen, putzen wir lieber die Fenster, wir gehen einkaufen, wir räumen unseren Kleiderschrank auf oder sortieren aus. Herr Rückert, würden Sie sagen, Aufschieber sind faul und lassen sich leicht ablenken? Oder woran liegt es, dass wir so lange etwas hinauszögern, hinausschieben? Woran könnte es liegen?
Also es hat definitiv nichts mit Faulheit zu tun, sondern Aufschieben bedeutet, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass man eigentlich selbst ein Projekt vor Augen hat, von dem man behauptet, dass es wichtig sei, dass man es unbedingt erledigen wolle oder müsse. dann macht man aber was anderes. Also wer faul ist, würde sich jetzt einfach an den Strand legen und gar nichts machen. Aber typischerweise beschäftigen sich Menschen, die aufschieben, mit anderen Vorhaben, mit anderen, die möglicherweise unter anderen Umständen genauso verhasst sind wie das eigentliche Projekt, machen da was und am Ende lügt man sich in die eigene Tasche, warum man es nicht gemacht hat. Und die bekannteste Ausrede ist natürlich zu sagen, ich war nicht in der richtigen Stimmung. De facto, so wenn man die Forschungslage sich dazu anguckt, bedeutet Aufschieben entweder, dass man versucht, negative Gefühle zu vermeiden, die mit irgendwelchen Vorhaben in Verbindung stehen, oder aber, dass man versucht, eine Spannung zu erzeugen, das gibt's auch, die tatsächlich nur durch Aufschieben und Erledigung auf den letzten Drücker zu haben ist, weil da entsteht dann natürlich eine Spannung, die durch gut getimte, sorgfältig geplante Arbeit nicht zu kriegen ist. Das kennen alle diejenigen, die irgendwie mal 3 Nächte im Studium an der Hausarbeit durchgearbeitet haben und bergeweise Maßregel gegessen haben oder Kaffee getrunken haben. Das ist ein Zustand, in dem man dann gerät, wo einem das Adrenalin aus den Ohren läuft, das ist durch normale Arbeit nicht zu haben. Und manche Menschen, ungefähr 14-15% weltweit, suchen genau diesen Kick, diesen Thrill, und den man durch Aufschieben kriegen kann. Aber der Rest derjenigen, die Aufschieben betreiben, mit unterschiedlichen Ernsthaftigkeitsgraden, natürlich von Lackschaden bis ganz schlimm und katastrophal, gibt es da ja alles. Aber die meisten haben das Hauptmotiv, dass sie negative Gefühle vermeiden wollen, die für sie mit diesen Arbeitsvorhaben in Verbindung stehen.
Ich kenne ganz viele Menschen, die unter Zeitdruck erst etwas erledigen können. Das ist ja das, was Sie meinten mit Spannung. Jetzt haben Sie aber diese negativen Gefühle angesprochen. Was sind das denn für Gefühle, die wir da vermeiden wollen?
Negative Gefühle haben meistens zu tun mit Ängsten, mit Langeweile, mit dem Gefühl, dass man nicht weiß, wie es geht, dass man also nicht die nötigen Skills hat, um eine Aufgabe zu erledigen. Nur das fühlt sich dann auch unangenehm an. Oder dass man konfrontiert ist mit der Tatsache, dass man Dinge vielleicht nicht versteht. Also gerade da, wo es um intellektuelle Arbeit geht, anspruchsvolle philosophische Texte müssen gelesen werden. Das ist für diejenigen, die am Schreibtisch so ein Insuffizienzerlebnis haben, belastend. Und das kann man vermeiden, indem man eine Viertelstunde das Buch umblättert und dann in die Küche geht und sich den Joghurt aus dem Kühlschrank holt und dann das Radio anmacht, die Zeitung liest, den Abwasch erledigt und dann ist man schon wieder hungrig und muss also losgehen und einkaufen. Und einkaufen ist natürlich auch deutlich belohnender für diejenigen, die das betreiben, als sich am Schreibtisch mit dem Kant abzuquälen.
Kleines Beispiel vielleicht aus dem Alltag, Herr Rücker, denn ich würde jetzt von mir behaupten, ich bin kein klassischer Aufschieber. Also in meinem Studium, ich war immer eine Woche vor der Deadline schon mit allem fertig, weil ich immer alles sorgfältig geplant habe und nicht in diesen Stress verfallen wollte. Ich habe jetzt aber gemerkt in den letzten Monaten und auch jetzt Jahren, dass ich schon jetzt die ein oder anderen Aufgaben so ein bisschen aufschiebe, also wichtige Telefonate, wichtige E-Mails, weil ich irgendwie Angst vor den Reaktionen hatte. Also ich wusste, ich muss da jetzt jemanden anrufen und über etwas diskutieren, über etwas verhandeln oder etwas fragen. Und ich reflektiere mal sehr viel mich selbst und ich habe dann irgendwie für mich festgestellt, ich habe es dann nicht gemacht oder schieb's auf, weil ich nicht weiß, wie die reagieren. Sind die mir positiv gegenübergestellt? Wird es zu einem Konflikt kommen? Ist das so ein bekanntes Verhalten, diese Angst vor dieser Ablehnung? Was wird passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel dort anrufe, wenn ich diese Aufgabe erledige? Ist das so ein bekanntes Gefühl, was man dann versucht zu vermeiden?
Ja, das ist gerade in der Geschäftswelt natürlich ein bekanntes Phänomen, ne? Dass man mit den Interaktionspartnern nicht immer nur positive Gefühle verbindet, sondern, wie Sie beschrieben haben, davon ausgeht, könnte schwierige Verhandlungen geben, es könnte ein unangenehmes Gespräch werden, man könnte vielleicht abgehängt und abgewürgt werden, habt jetzt keine Zeit. Diese unangenehmen Gefühle, die sich damit verbinden, können ohne weiteres, so wie Sie es gerade von sich auch beschrieben haben, ein Aufschiebemotiv darstellen. Macht ja nichts. Man muss ja nicht alles irgendwie im ersten Anlauf erledigen, wenn man sich, so wie Sie es beschrieben haben, darüber Rechenschaft ablegt und sagt, naja gut, ich befürchte von diesem Gespräch auch etwas. Es ist ziemlich natürlich, dass ich es vor mir herschiebe, aber ich kann mich ja mal innerlich mit der Situation auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich, wenn mein Gesprächspartner schroff und abweisend sein sollte? Ne? Was passiert dann im schlimmsten Fall? Dann muss ich da vielleicht nochmal nachsetzen oder ich werde selber möglicherweise konfrontativ. Oder aber ich sage, ich merke, Sie sind heute in schlechter Stimmung. Was wäre denn ein guter Zeitpunkt, wo wir nochmal über die Sache sprechen können? Und natürlich muss ich mich mit dem Gedanken auch auseinandersetzen, dass ich nicht immer überall nur auf offene Türen stoßen werde, nicht? Sondern wenn ich beispielsweise Kundenakquise betreibe, dann wird es dazugehören, dass ich in einem gewissen Prozentsatz aller Fälle auf Widerstand und Ablehnung stoße. Das ist unvermeidbar.
Ist dann das Problem hinter diesem Aufschieben, dass wir dann so eine Art Emotionsregulationsproblem haben, dass wir nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen, weil, ne, für mich jetzt relativ pragmatisch, ich könnte ja anrufen und die E-Mail schreiben, wenn ich gar nicht diese Angst hätte oder wüsste, da ist eine gewisse Angst, Jonas, aber ich kann mit ihr umzugehen. Also führt das dazu, dass wir nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen richtig umzugehen, dass wir dann lieber prokrastinieren?
Naja, die Frage des richtigen Umgangs mit negativen Gefühlen ist natürlich etwas, was in der Sozialisation, in der Erziehung meistens nicht explizit thematisiert wird, nicht? Sondern wir alle machen negative Erfahrungen mit unseren Wartungspersonen, Eltern, Kita-Personal, Lehrerinnen und Lehrern. Das bleibt nicht aus, dass wir also mit einem Feedback konfrontiert sind, das nicht immer nur positiv ist, sondern dass wir mit negativen Erfahrungen aus manchen Interaktionen rausgehen. Und es gibt sicherlich in unserer Kultur erst jetzt vielleicht beginnend eine Aufmerksamkeit für dieses Thema, dass man dann zumindest eine Gelegenheit schaffen sollte, sich darüber auszutauschen, also darüber zu sprechen, was das für einen selbst bedeutet. In vielen sozialen Berufen, auch in der Juristerei beispielsweise, breitet sich ja das Konzept der Supervision aus, nicht? Wo man also über die unangenehmen Erfahrungen, die man mit Menschen machen kann, die man schon nicht vermeiden kann, aber über die man dann wenigstens sprechen kann. Und dann hat man andere Möglichkeiten, das zu verarbeiten. Die meisten von uns würden natürlich das, glaube ich, auch als zum Leben gehörig akzeptieren, dass man eben unangenehme Dinge rauszögert, nicht? Die meisten Leute zögern ja Dinge raus, die mit Aufwand verbunden sind. Also Weihnachtsgeschenke, Steuererklärung, das ist eher die Regel als die Ausnahme, dass man das vor sich her schiebt. Und letzten Endes leben wir damit, dass wir bestimmte Dinge vielleicht nicht so zeitnah oder so problemfrei erledigen, wie es möglicherweise wünschenswert wäre.
Viele denken ja dann immer, dass uns die Sachen nicht wichtig sind. Aber jetzt aufgrund Ihren Ausführungen würde ich sagen, die Sachen, die Themen sind schon uns wichtig, aber wir haben halt dieses Problem mit diesen Gefühlen. Also wir haben irgendwie Angst davor und deswegen beschäftigen wir uns nicht damit. Aber oft heißt es ja immer, dir ist die Aufgabe nicht wichtig, das Unternehmen nicht wichtig, dein Job nicht wichtig, deine Beziehung nicht wichtig, weil du dir vielleicht keine Gedanken machst zu Geschenken oder so. Aber was dahinter steckt, höre ich ja so ein bisschen raus, ist ja eigentlich was ganz anderes.
Ja, das ist oft so, tatsächlich. Also natürlich wird uns, wenn wir irgendetwas in Aussicht stellen, ich erledige etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt und lege dann meinem Chef irgendein Konzept vor und dann kommt es nicht. Viele Mitarbeitende melden sich dann auch nicht rechtzeitig und sagen, ich brauche eine Nachfrist, mir ist was dazwischen gekommen, sondern stecken vielleicht den Kopf in den Sand in der Hoffnung, der Sturm kommt gar nicht erst auf und man kriegt keinen Ärger. Aber irgendwann kommt natürlich der Chef und sagt, aber wo ist denn dieses Konzept, das Sie mir versprochen haben? Und dann sagt man, ja, ach sorry, habe ich jetzt irgendwie aus dem Auge verloren. Und dann entsteht natürlich schnell die Fantasie, dem ist das offenbar gar nicht wichtig genug, der ist nicht identifiziert mit den Zielen des Unternehmens beispielsweise. Und das ist eine Fehlattribution, die vielleicht dadurch ausgeräumt werden könnte, dass man sich frühzeitiger auch mit seinen Schwierigkeiten und Problemen meldet. Das ist, glaube ich, gerade so in der Geschäftswelt allerdings ein typischer Zielkonflikt, weil auf der einen Seite gibt es ja einen Druck, sich als möglichst optimierter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu präsentieren, die also alles irgendwie auf der Reihe hat und keinerlei Schwierigkeiten erkennbar werden lässt. Auf der anderen Seite, modernere Unternehmen würden natürlich das als Mythos zurückweisen und sagen, nee, wir brauchen eigentlich wirklich eine Fehlerkultur. Und es ist völlig okay, dass man mit bestimmten Arbeitsaufgaben Schwierigkeiten hat. Es ist wichtig, darüber zu kommunizieren und da dafür Lösungen zu finden. Und es kommt nicht darauf an, sich als stromlinienförmig optimierter Superleister zu präsentieren.
Aber da haben Sie jetzt wunderbar so ein Problem noch angesprochen, was ich auch aus meiner Erfahrung kenne. Denn auf der einen Seite schiebe ich Projekte, Aufgaben hinaus, wo ich so dieses Angstgefühl habe und nicht ganz so weiß, was kommt da. Auf der anderen Seite, ich habe das jetzt für unsere Podcast-Folge mal so ein bisschen reflektiert, sind es oft auch Themen und Aufgaben, wo ich nicht ganz weiß, was möchte denn jetzt der Gegenüber eigentlich von mir? Also dann ist das ein Wunsch, eine Aufgabe, wo ich im ersten Moment jetzt gar nicht richtig weiß, soll ich es linksrum machen, soll ich es rechtsrum machen, soll ich es schwarz machen, soll ich es weiß machen? Mhm. Ich könnte es bunt machen, aber ich kann es auch schwarz-weiß halten. Also ich kann in so verschiedene Richtungen gehen. Und das ist ja das Problem, was Sie gerade geschildert haben. Es würde helfen, wenn wir mal kurz nachfragen würden nochmal, aber oft machen wir das ja nicht, weil wir ja kompetent wirken wollen und wir wollen ja nicht dieses, ich habe es nicht verstanden und könnten Sie es mir nochmal erklären und, sondern dann versuchen wir irgendwie, die Deadline kommt immer näher und näher, dann irgendwas zu machen in der Hoffnung, der Gegenüber ist zufrieden. Und das ist ja genau das, was Sie gerade geschildert haben, welche Kultur, wie gehen wir miteinander um, ne? Welche Erwartungen haben wir von den anderen Menschen?
Ja, das ist völlig richtig, was Sie gerade beschrieben haben. Und die Lösung, die sich Gott sei Dank, glaube ich, immer mehr durchsetzt, ist, diese Sachverhalte, die Sie beschrieben haben, nicht als Problem zu sehen, sondern als etwas völlig Normales, als etwas Selbstverständliches, über das man sprechen müsste. Also Kommunikation an die Stelle von angeblicher, zur Schau gestellter Perfektion. Das ist gerade auch in meiner Branche, in der Psychotherapie, auch ein wichtiges Thema, weil es ja darauf ankommt, jetzt nicht sich den Patientinnen oder Patienten gegenüber als Supertherapeut zu präsentieren, der irgendwelche Lösungen in petto hat, die den Patienten überwältigen und glücklich werden lassen, auf die er nie selbst gekommen wäre, sondern dass es Aushandelsprozesse sind, in denen man sagt, ich habe eine Idee, vielleicht könnten Sie das so oder so machen. Was halten Sie davon? Passt das zu Ihnen? Könnten Sie sich vorstellen, das zu machen? Also gerade im Bereich Aufschieben auch, wenn man sagt, also ich würde mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich ein bisschen froher werden, wenn Sie planen, sich machen, wann Sie diese unangenehm bevorstehenden Anrufe oder E-Mails erledigen. Wenn Sie es völlig offen lassen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie es auch morgen nicht machen und übermorgen nicht machen, dann werden Sie unzufrieden mit sich. So stelle ich mir das vor. Was sagen Sie dazu? Ist da was dran? Und könnte der Gedanke, dass man einen Zeitpunkt festlegt, ich mache es am Mittwoch um 14 Uhr, könnte das helfen? Und könnten Sie sich vorstellen, dass Sie das auch umsetzen? Oder ist das etwas, was vielleicht nur als Idee, als Vorsatz bleibt, aber was Sie nicht machen werden? Und dann ist man dabei, über solche Dinge auszuhandeln, welche Lösung vielleicht gefunden werden könnte.
Das heißt, Herr Rückert, wir können jetzt erstmal an dieser Stelle so ein kurzes Zwischenfazit ziehen, dass oft wird ja denen nachgesagt, die aufschieben, dass sie faul sind und dass sie mit Zeitmanagement nicht gut umgehen können, dass wir das Vorurteil, den Mythos so ein bisschen reduzieren können. Und es geht eher um, wie gehen wir mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen um, weil das so wahrscheinlich dahinter liegt. Und die große Frage, die sich ja dann immer dabei ergibt, gerade in der Psychologie, ist ja immer, woher kommt das? Ne, das fragt man sich bei Depressionen, bei anderen psychischen Krankheiten. Was sagt da die Forschung oder Ihre Erfahrung? Ist es etwas, was in den Genen liegt, was wir in diese Wiege gelegt bekommen? Liegt es an der Erziehung unserer Eltern, damaligen Lehrer und Lehrerinnen? Oder hat sich so ein gewisses Verhalten entwickelt, wo wir gelernt haben, wenn wir uns so verhalten, kommen wir halbwegs irgendwie gut durch den Alltag? Woher kommt das, dieses Phänomen?
Also das Phänomen, dass wir Dinge vor uns herschieben, hat zum Beispiel damit zu tun, dass es an Modellen gefehlt hat, wie man Dinge gut erledigt. Das beginnt in Familien, wenn man Eltern hat, die selber große Schwierigkeiten haben, den Alltag zu organisieren und Dinge zeitnah zu erledigen, dann guckt man sich das unter Umständen ab und entwickelt die gleichen unzulänglichen Fertigkeiten. Wenn man Eltern gehabt hat, die sich mal erkundigt haben, wie sieht's denn aus mit den Hausaufgaben und wann willst du die eigentlich machen, ohne dabei allzu viel autoritären Druck zu entfalten, dann hat man gelernt, okay, sowas ist wichtig, meine Lieben nehmen Anteil daran, wie es mir dabei geht, und wenn dann Unterstützung und Hilfe angeboten wird, aber auch Autonomie ermöglicht wird, also man darf vielleicht selber bestimmen, wann man das macht und es muss nicht zwanghaft nach dem Mittagessen abgewaschen werden und dann müssen die Hausaufgaben Aufgaben erledigt werden, dann lernt man einen elastischeren Umgang damit. In manchen anderen Ländern, also Schweden beispielsweise, lernen die Schülerinnen und Schüler in der Grundschule, sich einen Überblick über die Aufgaben der kommenden Woche zu verschaffen und sich Gedanken darüber zu machen mit so einem kleinen Heftchen, das die haben. Wann machen wir das? Das ist in Deutschland nicht gänzlich unüblich, aber deutlich seltener praktiziert als anderswo.
Hier wird es ja schon einem vorgegeben.
Meistens,
dann
ja.
ist der Stundenplan, genau. ne, oder auch in der Universität, ja. also an Fachhochschulen, ne, ist ja oft so, dass alles eigentlich vorgegeben ist
ja.
ne, für viele Menschen.
Und das ist ja auch an den Universitäten, durch die Studienreform, Umstellung auf Bachelor- und Master-System, eigentlich eher in die Richtung wieder gegangen, dass Freiräume verschwunden sind, dass es jetzt Vorgaben gibt, ne, dass ein starres System da ist, mit dem manche Menschen gut klarkommen, weil sie sagen, das ist haltgebend, das finde ich prima. Andere sagen, es ist furchtbar. Ja, ich muss mich jetzt also ständig fremdbestimmten Strukturen anpassen. Aber die Angst vor negativen Gefühlen, also oder überhaupt die Ängste, gehören ja in bestimmter Weise dazu. Sie hatten das beschrieben, die Ängste vor uneinschätzbaren Situationen, nicht auch Ängste vor Ablehnung, vor potenziell negativen sozialen Begegnungen. Und den Umgang damit kann man eigentlich ja nur in Familien lernen oder in sozialen Situationen, in Schulen, in Bildungseinrichtungen, die sich dem aufmerksam zuwenden, nicht? Die also in gewisser Weise psychoaffin sind und die sagen, der Umgang mit Gefühlen ist keine Selbstverständlichkeit, ist uns nicht genetisch eingeschrieben, sondern ist etwas, was man erlernen muss, genauso wie Feinfühligkeit und Taktgefühl etwas sind, was manche Menschen von Haus aus mitbringen, in größeren oder kleineren Portionen. Aber es ist auch etwas, was im Sozialisationsprozess gelernt werden kann. Und das Gleiche gilt für eine andere wichtige Komponente, die beim Aufschieben eine Rolle spielt, also dieser zugeschriebene Perfektionismus, nicht? Der schlimmer ist als der Perfektionismus, den man vielleicht selber empfindet. Ich möchte nicht nur mein persönlich Bestes leisten, sondern das Beste aller Zeiten. Wenn das aber auch noch von einem erwartet wird, weil eine Unternehmenskultur beispielsweise so tut, als ob es hier lauter Marathon- und Hochleistungssportler nur gibt und wer also mal im Tempo einer Mittelstreckenläuferin unterwegs ist, ist schon irgendwie Ausschuss. Das ist dann etwas sehr Fatales und da leiden wir ja auch in der Arbeitswelt drunter, dass das zu Unzufriedenheit führt, dass also die Mitarbeiterzufriedenheit, die Zufriedenheit mit Vorgesetzten dann darunter leidet und natürlich letztlich die Produktivität.
Wir sprechen gleich, was der Einzelne ja vielleicht machen kann, um besser damit umzugehen. Jetzt nur bei dem Thema ist mir die Frage gekommen, was können denn, weil ich weiß, dass uns viele Menschen zuhören, die auch Kinder haben oder die selbst Führungskräfte sind oder in einer leitenden Rolle arbeiten oder vielleicht kennt man es ja auch aus dem Umfeld der Partner oder die Partnerin, weiß man, die schieben immer gerne auf. Was kann ich denn quasi als Partner, als Kollege, als Führungskraft, als Eltern, was kann ich denn machen, um auf einen Menschen, wo man weiß, der schiebt immer gerne diese unangenehmen Aufgaben immer auf, können wir irgendwie im Umfeld unterstützen? Und wenn ja, wie am besten?
Ich glaube, das, was man auf jeden Fall machen kann und vielleicht auch sollte, ist, dass man signalisiert, mir ist da etwas aufgefallen bei dir. Du stellst manchmal Dinge in Aussicht oder sagst, ich habe dieses und jenes noch zu tun und dann kommt da aber nichts. Und kann es sein, dass du da manchmal Dinge vor dir herschiebst, die du dann irgendwie vermeidest und ist da was dran an meiner Wahrnehmung? Und wenn unser Kind oder unser Mitarbeiter, unsere Partnerin sagt, ja, da ist was dran, wäre natürlich die nächste taktvolle Frage, wenn es mir aufgefallen ist, dir ist es offenbar auch aufgefallen. Empfindest du das als ein Problem? Möchtest du daran was ändern oder ist das für dich völlig okay? Weil es gibt ja eben, das hatten Sie am Anfang gesagt, es gibt Menschen, die erledigen nun mal Dinge auf den letzten Drücker und es gibt andere Menschen, so wie sie sich selbst beschrieben haben, die sind eine Woche vorher fertig. Man kann ja nicht unbedingt sagen, dass alle, die jetzt auf den letzten Drücker was erledigen, ein Problem haben und dass es empfehlenswert ist, grundsätzlich in allen möglichen Vorhaben eine Woche vor der Deadline fertig zu sein. Aber
in den meisten Fällen geht es ja auch gut, Herr Rücker, deswegen machen Sie es immer wieder.
Genau, genau. Aber dieser zentrale Mechanismus, den wir vorhin beschrieben haben, also ich vermeide negative Gefühle, die aber auf die Dauer nicht vermeidbar sind, sondern die wie ein Bumerang immer wieder auftauchen, ich muss mich denen irgendwann stellen. Und die Frage, wenn ich feststelle, ich bin im Aufschieben drin, empfinde ich das als ein Problem, an dem ich was ändern möchte, entscheidet natürlich auch darüber, ob eine Unterstützung oder eine Hilfeleistung überhaupt erwünscht ist. Ne? Sonst wird es einfach übergriffig, wenn ich erkläre, zu meinem Kind hat eben offenbar ein Aufschiebeproblem, geht lieber nach dem Mittagessen erstmal Fußball spielen mit den Kumpels und schiebt die Aufgaben vor sich her. Wenn das Kind die abends freiwillig zwischen 19 und 20 Uhr macht, ist es sicherlich kein Problem. Ne? Wenn es das Kind das nie macht und nur Fußball spielt, ist es mit Sicherheit für die Eltern ein Problem. Aber es dann gelingt, das Problembewusstsein beim Kind auch zu wecken, ist wieder eine ganz andere Frage.
Jetzt gibt es ja nicht nur Prokrastinieren, Herr Rückert, denn in der Psychologie, in der Forschung kommen immer neue Phänomene, immer neue Begriffe auf. Und in meiner Recherche habe ich den Begriff Präkrastinieren gefunden und habe mich da ein bisschen schlau gemacht und dachte, ups, das trifft auf mich nämlich zu, denn Präkrastinieren bedeutet, dass man diesen Drang hat, etwas direkt zu erledigen und sich keine Gedanken darüber zu machen. Und ich kenne das von ganz vielen Aufgaben, dass ich mich immer sofort dran schmeiße, die sofort irgendwie erledigt bekommen möchte und dann einen Tag, zwei Tage später darüber nachdenke und denke, es wäre viel schlauer gewesen, das andersherum zu machen. Es wäre viel schlauer gewesen, noch jemand anderes erstmal zu fragen, eine Nacht drüber zu schlafen. Also da merke ich selbst, dass das gar nicht so viele Vorteile hatte, Aufgaben immer sofort zu erledigen. Deswegen meine provokante Frage an Sie, und vielleicht freuen sich manche Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es denn auch Vorteile, dass wir aufschieben?
Klar gibt es Vorteile. Also nehmen wir das bekannte klassische Beispiel, wenn Ihnen der Gedanke kommen sollte, Sie brauchen einen neuen Computer und Sie heute Nachmittag sich in Bewegung setzen und einen neuen Computer erwerben, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie in 2, 3 Wochen oder Monaten mit Sicherheit für dasselbe Geld mehr Leistung bekommen hätten oder wahrscheinlich für den Computer, den Sie heute gekauft haben, in 2, 3 Monaten weniger Geld bezahlt hätten. Also die sofortige Erledigung wird Sie in diesem Fall ein bisschen mehr Geld kosten, als wenn Sie das aufgeschoben hätten. Und das gilt genauso für die Tatsache, dass man, wenn man in Aktivismus ausbricht, das war in Ihrem Beispiel ja der Fall, also Sie machen es dann und im Nachhinein fällt Ihnen ein, ach, wenn Sie vielleicht erstmal es geplant hätten, dann hätten Sie noch mehr andere Aspekte berücksichtigen können, Sie hätten Informationen einholen können, Sie hätten andere Leute fragen können, Sie hätten Unterstützung mobilisieren können. Das ist ja eine wichtige Information, nicht? Dass man nicht alles sofort selbst machen muss. Es gibt allerdings ja Menschen, die genau im Aktivismus ihre Befriedigung finden. Und ich kenne beides. Ich kenne Leute, die irgendwann gesagt haben, also jetzt reicht's mir, ich räume jetzt endlich mal meinen Keller auf und sich in denselben begeben haben und da irgendwie ein paar Nachtschichten eingelegt haben und da war der Keller ausgeräumt. Es gibt allerdings auch das Modell zu sagen, ich mache mal demnächst eine Kellerausräumparty, ich lade alle meine Freunde und Bekannten ein, ich setze mich vor den Keller in meinen Regiestuhl, dann dürfen meine Freunde und Bekannten in den Keller gehen, alles raustragen, mir zeigen und ich entscheide, was ich behalten will und den Rest dürfen die mitnehmen. Das ist auch eine pfiffige Idee, die heißt, ich muss nicht alles selber machen, aber die Befriedigung, die manche darin haben, dass sie sozusagen präprokrastinieren, ist natürlich für diejenigen, die sagen, ich bin stolz darauf, dass ich dann irgendwann mich in Bewegung setze, auch etwas Schönes. Man kann auch dadurch negative Gefühle vermeiden. Das muss man vielleicht auch in Rechnung stellen. Wenn ich einfach sofort was mache, vermeide ich vielleicht auch eine Spannung, die sonst entstehen könnte, wenn ich die Sache erstmal plane und auf mich zukommen lasse.
Genau, bei mir ist es aber auch dieser Fakt, ne, man möchte irgendwie dieses beschäftigt sein, ne, das gibt einem ein gutes Gefühl, ne, anstatt einfach mal ruhig zu sitzen, ne, man will irgendwie dauer beschäftigt sein. Jetzt hatten Sie aber bei Ihren Ausführungen, ist mir aufgefallen, diese Vorteile, also dass es auch manchmal Sinn macht, etwas aufzuschieben, etwas zu warten, macht es ja nur, wenn wir uns trotzdem aktiv damit beschäftigen. Ja. Für mich in meinem Kopf ist so dieses klassische Prokrastinieren und Aufschieben, ich beschäftige mich nicht damit. Ne? Also ich habe diesen, nehmen wir das Beispiel wieder, ich habe einen wichtigen Anruf, eigentlich muss ich bei meinem Vermieter anrufen und irgendwas vielleicht klären, aber ich habe irgendwie Angst darauf, wie er reagiert oder so als Beispiel.
Und ich beschäftige mich jetzt nicht damit, wie kann ich den jetzt vielleicht anrufen, davon überzeugen oder so, sondern es ist immer so, ah ja, das ist dieser Anruf, ah nee, das mache ich nächste Woche. Ah ja, nächste Woche, ah nee, diese Woche passt auch nicht, der ist bestimmt im Urlaub, ich mache das nächste Woche. Das, was Sie jetzt gerade ja gesagt haben, ist so, wir beschäftigen uns schon aktiv damit, suchen nach Lösungen, nach Möglichkeiten. Dann hätte es Vorteile, vielleicht auch mal eine Woche, einen Monat zu warten. Das Schlimmste, was wir machen könnten, ist aber eine wichtige Aufgabe, ein wichtiges To-Do für uns, sich nicht damit zu beschäftigen. Nämlich, kann ich das so rausnehmen aus Ihren Ausführungen?
Ja, also ich habe mal einen Vortrag gehalten hier in Berlin, der Veranstaltungsstätte, und da ging es auch um Aufschieben und die Vorteile der Erledigung versus des Aufschiebens. Und dann stand aus dem Publikum jemand auf und sagte, das ist ja alles schön und gut, was Sie da erzählen, aber ich will Ihnen mal sagen, ich war in der Baubehörde. Und wenn ich alles, was man mir auf den Tisch gelegt hat, sofort erledigt hätte, würde ich hier heute nicht mehr sitzen, da wäre ich tot. Ich habe die Erfahrung gemacht, manche Dinge erledigen sich durch Liegenlassen. Die gehen einfach unter. Ich habe ganz viele Dinge angefangen zu bearbeiten, dann ist irgendeiner gekommen und hat sie mir weggenommen, weil sich was geändert hatte. Ich habe irgendwie sofort losgelegt, dann kam eine Gesetzesänderung, konnte ich wieder von vorne anfangen. Und ich habe gelernt, abwarten ist auch eine gute Strategie. Und natürlich ging es dann genau in der Richtung weiter, ja, kann man dann den Prozess vergessen? Gehört das auch dazu? Oder hat man die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen? Oder ist es tatsächlich eine in der Verwaltung, in der Bürokratie erlernte und wichtige, überlebenswichtige Strategie zu sagen, es ist hier überhaupt keine gute Idee, alle Prozesse so schnell wie möglich zu erledigen, sondern es ist in der Tat verdammt gut, also die erstmal sich ein bisschen ablagern zu lassen, auch wenn vielleicht der Bürger unzufrieden ist oder die Bürgerin, aber für die Tatsache, dass relativ zügig möglicherweise Änderungen kommen, dass irgendwie die Sachverhalte sich ganz schnell ändern können, ist es gut.
Apropos Strategie, Herr Rückert, da wollen wir uns jetzt am Schluss nochmal damit beschäftigen, wie wir jetzt auch dagegen vorgehen können. Sie haben ja eben eingangs, das fand ich ganz wichtig zu sagen, Prokrastinieren, Aufschieben ist ja nur dann ein Problem, wenn daraus sich negative Konsequenzen für einen ergeben. Wenn immer alles gut läuft und man selbst auch damit zufrieden ist, ist ja alles gut. Da muss man nicht irgendwie dagegen ankämpfen. Aber es gibt genug Situationen, die ich auch selbst erlebt habe, weil ich mit etwas gewartet habe, haben sich gewisse Chancen nicht ergeben, gewisse Möglichkeiten nicht, ob es im Job ist, im Privaten ist. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das bestimmt auch. Was würden Sie denn jetzt empfehlen? Also wir erkennen für uns, vielleicht durch diese Podcast-Folge, ja, ich habe ein Problem mit dem Aufschieben, ich mache das immer sehr gerne und ich bin auch damit nicht ganz zufrieden. Ich würde schon gerne hier und da mal direkt etwas erledigen, wenn diese Aufgabe, dieses Problem da ist. Was würden Sie jetzt diesen Zuhörer und Zuhörerinnen empfehlen? Wie können wir damit besser umgehen? Wie können wir es schaffen, vielleicht ein bisschen schneller dann die Aufgabe, das Thema zu erledigen?
Also Sie haben es schon angesprochen, das Wichtige, wenn man also eine Veränderung plant, die man bislang aufgeschoben hat, ist ja tatsächlich genau die Frage, will ich da wirklich was dran ändern? Das ist ein Problem für mich, ne? Oder kann ich mich daran gewöhnen, dass ich vielleicht nicht alles so zügig und zeitnah und problemfrei erledige und dann eben auch manchmal berufliche oder persönliche Nachteile habe, aber damit kann ich leben. Das ist nichts Katastrophales und eine Änderung will ich eigentlich nicht herbeiführen, weil dazu müsste ich einen größeren Aufwand treiben. Das wäre mir wichtig, dass jemand sich darüber Rechenschaft ablegt, weil auch die folgenlose Vorsatzbildung, ne, ich würde gerne irgendwie mehr Sport machen, aber das sage ich schon seit so und so vielen Jahren, ich mache es nie. Nichtsdestotrotz ist es ein Gedanke, mit dem ich mich ab und zu beschäftige, dann steige ich auf die Waage, dann habe ich kurz unangenehme Gefühle, dann schiebe ich die wieder weg und es geht alles so weiter. Wenn ich mir überlege, ja, das mache ich ja schon seit 5 Jahren so, will ich wirklich was ändern? Ne? Will ich wirklich Aufwand treiben, um an diesem Thema zu arbeiten? Das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Wenn ich sage, ja, das will ich, nehmen wir mal das Beispiel Sport, ich will mich mehr bewegen oder so, ich glaube, das ist gut für mich, dann denke ich, würde ich empfehlen, man nimmt sich ein Blatt Papier und setzt sich mit einem Stift hin und schreibt auf, was erwarte ich mir positiv von so einer Veränderung und was erwarte ich mir negativ davon. Weil wir wissen ja, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Sport treibt, dann hat man, bevor das Runner's High kommt oder die Muskeln anschwellen, hat man erstmal Muskelkater. Und man ist konfrontiert mit Unlust, ne? Weil es regnet draußen und der Vorsatz, ich wollte mehr Sport machen, ist vielleicht in Wasser schnell löslich. Deswegen muss ich mir überlegen, was mache ich denn aber eigentlich? Wie plane ich das? Will ich das wetterabhängig machen oder wetterunabhängig? Sage ich, ich laufe jetzt ab dieser Woche, laufe ich jede Woche an 2 Tagen, egal ob stürmt und schneit. Und wenn ja, wie ist meine Chance, das durchzuhalten, so wie ich mich kenne? Ne? Habe ich viel inneren Schweinehund und wächst das Risiko, dass ich dann doch auf der Couch bleibe? Oder kenne ich mich so, wenn ich mir das erstmal vorgenommen habe, dann mache ich es auch. Dann kann ich auch überlegen, das, was wir vorhin schon als Thema hatten, muss ich es allein machen oder soziale Unterstützung? Also mache ich es heroisch in meinem Park um die Ecke alleine oder schließe ich mich einer Laufgruppe an? Eine wichtige Entscheidung, wichtige Weichenstellung. Und wenn ich das geplant habe, kann ich mir auch noch überlegen, soll es eine Änderung sein, die den Rest meines Lebens trägt, oder mache ich das mal ein Vierteljahr und werte dann aus, wie es eigentlich war. So, und wenn ich das mir überlegt habe und auch gerade die Schwierigkeiten, die negativen Gefühle, auf die wir in unserem Gespräch heute immer wieder zurückgekommen sind, für die man, wie Sie vorhin gesagt haben, halt einen Umgang finden muss, wenn ich die antizipiere und nicht einfach nur beiseite schiebe, dann taucht auf, ich werde wahrscheinlich mit dem Vorsatz mehr Bewegung alleine und mit meinem Schema 2-mal die Woche um 17 Uhr mit der Laufgruppe werde ich alleine nicht auskommen. Es wird Tage geben, wo ich versuchen werde, mich zu drücken. Und was kann ich tun, um diese Hintertüren zuzumachen? Und dann landen wir bei dem sehr wichtigen Thema Belohnung, weil bevor die Dinge aus sich selbst heraus belohnend werden, gerade was Sport angeht, sind externe Belohnungen natürlich sehr hilfreich. Ne? Wenn ich also meinem Umfeld mitteile, ich habe mich entschlossen, an meinem Wohlbefinden zu arbeiten, ich möchte mehr Sport machen und ich möchte, dass ihr mich dabei unterstützt, dann haben die eine Chance, mir auf die Schulter zu klopfen oder sich mal zumindest zu erkundigen, bist du immer noch dran, hältst du das durch, bist du immer noch in dieser Laufgruppe, und zu sagen, ist ja eigentlich toll, ne? Du hast das durchgezogen und wirklich umgesetzt. Und diese Dinge, also die Mobilisierung von sozialer Unterstützung in so ein Vorhaben, das man bislang aufgeschoben hat, einzubauen, halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Andere Belohnungen an der Stelle wären vielleicht nicht so sachdienlich, ne? Wenn ich sage, ich laufe dann, quäle mich irgendwie mit der Gruppe 5 Kilometer über die Strecke, danach gehen wir in die Kneipe und essen erstmal ein Bauernfrühstück und trinken ein paar Bier, dann könnte ich mir überlegen, ob der Effekt dann nicht gleich wieder verwirkt ist.
Wenn wir auf die To-Dos auf der Arbeit mal schauen, die mit Deadlines verbunden sind, ich glaube, das hatten wir ja so ein bisschen im Laufe des Gespräches, Sie können es gerne weiter ausführen, ist es ja schon wichtig, erstmal hinter die Ursache zu schauen, wie zum Beispiel bei mir, warum schiebe ich diesen einen Anruf mit dem einen Kunden, mit dem einen Partner immer hinaus? Ne, ist da eine gewisse Angst, eine Unsicherheit? Was ist dieses Gefühl? Und dann versuchen zu lernen, wie kann ich mit diesem Gefühl auch anders umzugehen? Also dieses Gefühl sich anzuschauen, auch mal zu überlegen, wie wahrscheinlich ist überhaupt dieses Verhalten und was passiert im schlimmsten Fall? Das sind ja auch alles so Fakten, die wir ja gerade alle in der Psychologie lernen, ne, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ne? Also so eine Emotionsregulierung Art betreiben, ne? Das wäre ja eine Möglichkeit.
Ja, das sind zwei Dinge, die sehr wichtig sind, die Sie genannt haben. Wenn eine Angst beispielsweise im Spiel ist und Sie die identifiziert haben, der Anruf steht Ihnen bevor, weil Sie mit dieser Person unangenehme Erwartungen verbinden, nicht? Dann ist es ja gut, an der Stelle weiterzugehen und zu sagen, ja, was genau erwarten Sie denn, ne? Dass Sie ausgeschimpft werden oder dass Sie schroff abgewiesen werden oder dass irgendwas anderes Unangenehmes passiert, und wenn es passieren sollte, also wie wahrscheinlich ist es, hatten Sie schon gesagt, dass es überhaupt passiert, aber wenn Sie sagen, das ist sehr wahrscheinlich, so what ist dann die nächste Frage, nicht? Also was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, Sie werden irgendwie wild beschimpft, und was passiert dann? Dann sagen Sie, sorry, das Gespräch geht jetzt in eine Richtung, die ich nicht haben möchte, ich breche es hier ab, und dann haben Sie vielleicht diesen Kunden verloren. Ist das wirklich so ein schlimmer Verlust? Weil wenn Ihnen das Gespräch alleine mit dem Kunden, noch bevor der zum Kunden geworden ist, schon so viel Sorge und Angst bereitet hat, ist es vielleicht eine Erleichterung zu sagen, auf den verzichte ich, ne? Und gleichzeitig haben Sie natürlich die Möglichkeit, so ein Gespräch zu antizipieren, es vielleicht mit einem Geschäftspartner oder einer vertrauten Person Ihrer Umgebung zu üben, wenn Sie denken, es ist wichtig, dass Sie diesem Gesprächspartner Paroli bieten, dass Sie sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, dass Sie ihn doch von Ihrem Plan überzeugen. Das kann man ja dann in Form eines Rollenspiels beispielsweise hervorragend probieren, so dass man mehr Zuversicht und Selbstwirksamkeitserwartungen aufbauen kann und dass sich dieses Gespräch dann auch mehr zutraut.
Eine andere Angst war ja, darüber haben wir auch gesprochen, die Angst vor dem Versagen, weil man entweder selbst zu perfektionistisch ist oder von außen diese Erwartung übergestülpt wird. Jetzt ist ja mal einfach gesagt in der Theorie, Jonas, nimm es nicht mal so perfekt. 80% reichen auch aus. Mhm. Ne? In der Theorie hört sich das immer schön an. Fang einfach mal an, Jonas. Und dann guck doch mal. Sie arbeiten ja jetzt schon seit fast über 20 Jahren ja wirklich mit Menschen aktiv. Welche Erfahrung haben Sie, wenn Sie einen vor sich sitzen haben, wo Sie merken, da ist dieser Perfektionismus sehr stark ausgeprägt? Was geben Sie diesen Menschen mit auf den Weg, damit die quasi eventuell von den 150% vielleicht auf 99% runtergehen?
Ja, das ist ein wirklich wichtiges Thema, weil Menschen, die perfektionistische Ansprüche haben, sind ja meistens wenig vergnüglich. Also weder für sich, weil wenn man das ernst nimmt, dann bedeutet Perfektionismus, es sei denn, man ist also völlig narzisstisch gestört und man nimmt an, man ist perfekt. Das gibt's natürlich auch, ne? Donald Trump. Wenn man denkt, man ist perfekt, dann hat man kein Problem, dann ist man aber ein Problem für alle anderen. Ja. Aber wenn man so halbwegs noch in unserer Welt verhaftet ist, wo Perfektion was sehr Ungewöhnliches ist, seltenes Gut, dann stellt sich ja heraus, dass man selbst durch den perfektionistischen Anspruch in Daueranspannung ist. Man hat also unter anderem als direkte Folge dieses Thema, dass man die Begegnung mit Schwierigkeiten vermeiden muss. Ne? Also gerade alle literarisch Tätigen oder journalistisch Tätigen, die von sich erwarten, dass sie einen perfekten Satz aufs Papier hauen, sind natürlich gut beraten, gar nicht erst anzufangen, weil sie die Erfahrung so und so oft gemacht haben, dass sie 4, 5, 6 Entwürfe brauchen, bevor ein halbwegs vernünftiger Satz auf dem Papier steht. Wer sagt, das reicht mir, ne? Das ist die Realität, meine Realität auch. Ich brauche 4, 5, 6 Anläufe und dann ist es just good enough oder 80%, wie Sie gesagt haben, hat ein leichteres Leben. Außerdem sind Menschen, die Fehler machen und zugeben, dass sie Fehler machen und gemacht haben, für die Umwelt deutlich leichter zu ertragen als angeblich perfekte Musterbeispiele für super Leistungserbringung. Das nimmt einem sowieso keiner ab. Aber selbst wenn es so ist, das gibt's ja auch, gab's in der DDR, den Bestarbeiter Hennecke, der also die Norm im Kohleabbau übertroffen hat, das war so ein Präkrastinierer, der ging freiwillig in den Stollen und haute noch eine extra Schicht Kohle weg und war bei seinen Kollegen verhasst. Und als die Partei die Leistungserbringung dieses Bestarbeiters Hennecke zum Standard machen wollte, gab es die Revolution am 17. Juni 1953. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Perfektionismus unmittelbar zur Revolution führen kann. Deswegen sollte man sich das überlegen und wer das einsieht, dass perfekte Dinge in einer unperfekten Welt ein irrealer Anspruch sind, ist deutlich leichter unterwegs. Persönlich wird das Gepäck leichter und der soziale Ballast, den man für andere darstellt, wird auch leichter.
In meiner Recherche, und das passt, glaube ich, jetzt ganz gut dazu, Herr Rückert, konnte ich lesen, und vielleicht können Sie es ja auch unterstützen und bestätigen, dass Studien herausgefunden haben, dass je geringer das Selbstmitgefühl ist, desto eher die Wahrscheinlichkeit ist, dass man prokrastiniert. Also dass eine Korrelation zwischen, wie gehe ich mit mir selbst um, wie ist dieses Selbstmitgefühl mit Prokrastinieren, dass da eine Art Korrelation besteht. Das hängt ja auch so ein bisschen mit dem Perfektionismus zusammen. Wie spreche ich mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Bin ich sehr gnädig mit mir oder bin ich immer sehr hart mit mir? Da gibt es ja auch eine Korrelation. Das heißt, wir könnten ja auch damit anfangen, wie gehen wir eigentlich mit uns selbst um? Wie sprechen wir mit uns? Wie fühlen wir mit uns? Wie sind wir, wenn wir mal alleine sind? Wie sind unsere Gedanken? Können Sie das bestätigen aus Ihrer Erfahrung, aus der Forschung, dass da eine große Korrelation besteht?
Ja, der Umgang mit einem selbst ist entweder in der Welt, in der wir leben, ja sehr von Normen und vom Über-Ich geprägt, nicht? Von Regeln, wie es angeblich zu sein hat und wie Menschen zu sein haben. Das erleben wir um uns herum ganz oft, dass Diskussionen normativ geführt werden. Das, was Sie als gnädiger Umgang mit sich selbst bezeichnet haben, ist hoffentlich etwas, was sich in der Gesellschaft zunehmend durchsetzt. Und man muss ja sagen, dass zumindest die bundesdeutsche Gesellschaft sich seit dem Kriegsende bis heute in der Hinsicht doch deutlich positiver entwickelt hat, dass mehr Nachsicht, mehr Verständnis, mehr Toleranz dafür da ist, dass also dieser harsche preußische Umgang mit kargen Emotionen und mit hohen Ansprüchen an sich selbst und die Umwelt, dass das zumindest nicht mehr die durchgängige Norm ist, sondern dass es durchaus auch eine gesellschaftliche Bestrebung gibt, die sagt, also es ist doch allemal wichtiger, freundlich miteinander zu sein, und die Basis dafür, freundlich miteinander zu sein, besteht darin, dass man freundlich zu sich selbst ist, ne? Dass man nichts Unmäßiges von sich verlangt, und das heißt nicht, dass man jetzt nur noch faul in der Hängematte liegt und irgendwie so hedonistische Nabelschau betreibt, sondern das heißt nur, dass man sagt, ich weiß, ich werde wahrscheinlich irgendwie meinem Anspruch nicht genügen. Das ist völlig okay. Ich gebe meinen Anspruch deswegen nicht auf. Ich will nach wie vor das für mich persönlich Beste bringen, weil diese Art von Leistungsmotivation, sich zu fordern, tut uns gut, aber gleichzeitig in Rechnung zu stellen, ich muss es aber nicht erreichen, ich kann auch scheitern, ich kann wieder aufstehen, ich kann wieder scheitern, wie Beckett gesagt hat, macht nichts, intelligenter scheitern, sich voranscheitern. Das wäre etwas, was, glaube ich, uns generell gut tut, dass wir Toleranz mit uns walten lassen und Verständnis für uns haben.
Sie haben ein ganzes Buch geschrieben, Herr Rückert, was man gegen Prokrastination tun kann. Sie werden auch immer von renommierten Medien immer wieder gefragt, wenn das Thema aufkommt. Gibt es denn jetzt zum Ende noch einen Hinweis von Ihnen, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was wir tun können, wenn wir für uns feststellen, es ist ein Problem, es treten gewisse negative Folgen, Konsequenzen auf, die ich gerne vermeiden möchte? Gäbe es da noch einen Ratschlag, noch einen Hinweis, noch einen Impuls von Ihrer Seite, aus Ihrer Erfahrung?
Ja, ich halte es für zentral wichtig, dass man sich überlegt, ob man diese Veränderung wirklich möchte oder ob man auch es damit bewenden lassen kann, dass man sagt, ich akzeptiere mich eben so, auch mit dem Aufschieben, nicht? Ich erreiche vielleicht nicht alle Ziele. Möglicherweise schreibe ich dieses Buch, von dem ich seit 10 Jahren behaupte, dass ich es schreiben will. Vielleicht schreibe ich es nicht, vielleicht bleibt der Welt damit auch etwas erspart. Mir auf jeden Fall auch etwas, ne? Ich habe einen narzisstischen Traum, in dem ich als Autor auf der Buchmesse einen Preis entgegennehme, aber de facto, was heißt das denn? Ich schreibe ein Buch, es wird veröffentlicht, es wird rezensiert, werden alle nur sagen, das ist ein tolles Buch, oder muss ich nicht auch damit rechnen, dass es negatives Feedback gibt? Und wie gehe ich denn damit um? Das heißt, manchmal ist ja auch die Erkenntnis, ich schütze mich vor etwas, was auf mich zukommen könnte. Ne? Ich opfere vielleicht einen narzisstischen Traum und schreibe dieses Buch nicht, weil die Folgewirkungen, die das haben würde, so unwillkommen sein können, dass ich dieses Risiko gar nicht haben will. Also diese Art von Abwägungsprozessen finde ich einfach wichtig, weil die Welt ist voller Leute, die sagen, ich muss das unbedingt machen oder ich will es machen, eigentlich. Und in diesem eigentlich steckt viel Wichtiges drin, nicht? Also genau diese Abwägung, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, welche Art von Anstrengung nehme ich in Kauf, und wenn ich die negativen Gefühle, die sich vielleicht durch das Aufschieben ergeben, meine Selbstachtung sinkt ab oder ich erreiche bestimmte berufliche oder private Ziele nicht, wenn ich die vermeiden will, indem ich Dinge anpacke und erledige, habe ich andere negative Gefühle aus anderen Quellen. Und das muss ich in Rechnung stellen.
Ich fand da noch eine tolle Übung, Herr Rückert. Ich hatte das Buch gelesen, 4000 Wochen, was ja in Amerika und in Deutschland zum Spiegel-Bestseller geworden ist. Der Tenor des Autors ist ja, wir haben keine Zeit für Zeitmanagement, ne? Und wir können nicht immer alles mit Zeitmanagement-Methoden noch produktiver machen. Und in diesem Buch hat er eine tolle Übung mitgegeben und die fand ich total spannend, weil er gesagt hatte, schreiben Sie sich mal 25 Prioritäten in Ihrem Leben auf. Also welche Themen sind Ihnen wichtig? Vielleicht Job, die Beziehung, Kinder. Also machen Sie mal so eine Liste von 25 und kringeln Sie dann die 5 ein, wo Sie sagen, das sind meine Top 5. Also das sind die allerwichtigsten von diesen 25. Und dann war es nämlich so witzig, was er gesagt hat oder was er geschrieben hat. Er hat nämlich geschrieben, dass dann die anderen 20 nicht die Prioritäten sind, die wir verfolgen sollten, wenn wir irgendwo mal eine Zeit haben oder irgendwo mal eine Lücke haben, sondern dass wir bewusst gegen diesen anderen 20, wo wir eigentlich ja sagen würden, die sind uns wichtig, ein hartes Nein sagen müssen, weil, und das war so einprägsam für mich, er hat nämlich geschrieben, diese anderen 20 sind nicht wichtig genug, damit sie unter den Top 5 sind, aber sie sind verführerisch, um uns von diesen Top 5 abzulenken.
Absolut.
Und das fand ich irgendwie total spannend, weil das ja so ein bisschen auch, was Sie jetzt sagen, wir können ja eben nicht alles im Leben umsetzen und es gibt gewisse Sachen wie das Buch vielleicht, was uns wichtig ist, persönlich, aber im Vergleich zu anderen Themen vielleicht nicht so wichtig sind und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir halt eben vielleicht kein Buch schreiben. Und das fand ich irgendwie eine tolle Message, mal für sich selbst mal zu schauen, was sind denn wirklich diese Top 5? Und die können sich ja auch vom Jahr zu Jahr auch mal vielleicht verändern. Also, ja, ne, wenn wir 20 sind, haben wir wahrscheinlich andere Top 5, als wenn wir 40 sind. Und sich das aber immer wieder ins Bewusstsein zu schaffen, das fand ich irgendwie noch eine tolle Übung. Es passt irgendwie ganz gut, was Sie gesagt haben, glaube ich.
Ja, das passt sehr gut. Aber ist das nicht interessant, dass es zu diesen Widersprüchen gehört, mit denen wir leben? Nicht, dass auf der einen Seite wir umgeben sind von einer immer größeren Optionsvielfalt. Also 25 ist ja schon eine erstaunliche Begrenzung. Nicht? Wir sind umgeben von 100 Dingen, die wichtig sein sollen, die wir wichtig nehmen sollen. Wir stehen unter dem Einfluss, die Banken sagen, nimm deine Altersvorsorge wichtig, die Gesundheitsbeter sagen, nimm deine Gesundheit wichtig, die Urlaubsindustrie sagt, nimm deinen Urlaub wichtig und so weiter. Und gleichzeitig gibt es dann eben Bücher wie das, was Sie ja gerade erwähnt haben, die uns zur Beschränktheit auffordern, die uns auffordern, zu verzichten. Das ist gleich, glaube ich, auch ein Problem, dass viele Menschen, die jetzt mit Hilfe elektronischer Medien, also am Computer aufschieben, statt die Arbeit zu erledigen, die sind auch so einem Widerspruch ausgesetzt, dass wir auf der einen Seite in der Gesellschaft immer noch Leute brauchen, die also sorgfältig, kleinteilig, fokussiert und konzentriert arbeiten. Also sonst haben wir keine Fluglotsen beispielsweise, ne? Dass wir auf der anderen Seite aber ständig signalisiert bekommen, wenn es anstrengend wird, mach doch nichts, geh erstmal ins Internet, guck dir was an und kauf dir was. Weil auch das zentral wichtig ist, dann unsere Kaufvorgänge, die wir übers Internet tätigen, halten die Wirtschaft am Laufen. Und da mit diesem Widerspruch muss man, glaube ich, dann auch in der Arbeitswelt zum Beispiel klarkommen, genauso wie im Leben mit dem Widerspruch, dass wir auf der einen Seite jede Menge Optionen haben, aber diese anderen 20 uns daran hindern können, die Top 5 wirklich mit Inbrunst zu verfolgen.
Unser letzter Podcast-Gast, Herr Rückert, hat gesagt, und ich finde dieses Zitat wunderschön, und ich weiß aber, dass die Praxis super schwierig ist, aber vielleicht haben Sie ja einen spontanen Impuls dazu, ich gehe davon aus, denn er hat gesagt, das Ziel, Jean-Rémy von Matt war es, das ist der Mitbegründer von der sehr renommierten Werbeagentur von Matt, Jung von Matt, die, glaube ich, über 30 Jahre lang führend in Deutschland waren und auch immer noch sind, und er hat gesagt, das Ziel muss sein, dass wir lernen, unzufrieden glücklich zu sein.
Genau, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Es gab in Berlin, als ich Ausbildung gemacht habe als Psychoanalytiker, einen Kollegen, der sagte, zwei Dinge, die mich sehr beeindruckt haben. Der sagte, die Analyse ist auch nur ein Abwehrvorgang. Man macht einen Teil bewusst und alles andere versteckt sich umso mehr dahinter. Und er hat gesagt, ein wichtiges Ziel ist, dass man es lernt, unzufrieden mit sich zu sein und das zu akzeptieren.
Und wie gelingt das uns jetzt in der Praxis? Haben Sie da noch, ich weiß, ich blicke auf die Uhr, wir können noch ein bisschen überziehen, aber haben Sie da so einen spontanen Impuls? Ich meine, Sie haben ja wirklich jahrelange Erfahrung. Wie schaffen wir es im Alltag, diese Unzufriedenheit, die Sie ja auch gerade gesagt haben, wir haben ganz viele Optionen, wir können eben nicht alles erfüllen und trotzdem versuchen, glücklich in diesem unzufriedenen Status zu sein?
Ach, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten.
Oder gnädig sein mit uns, weil das Wort glücklich ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer immer, ne, das ist immer so ein hartes Wort, gnädig gegenüber sich selbst zu sein, ne?
Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten dazu. Eine große Quelle, um sich damit auseinanderzusetzen, ist natürlich die belletristische Literatur, nicht? In der wir selten Optimierungsmechanismen vorgeführt bekommen. Das ist eher eine Domäne von Sachratgebern oder so, ne? Die uns weismachen wollen, dass wir in einer bestimmten Weise uns orientieren sollen, weil es uns dann besser geht. Die Belletristik sagt, die Conditio humana ist, wir sind unvollkommen, wir sind sterblich, wir wissen, dass wir sterblich sind. Der Mangel ist immer die grundlegende Kategorie. Es ist immer zu wenig. Es ist zu wenig Liebe, es ist zu wenig Geld, es ist zu wenig Sonne, es ist zu viel Kälte. Und damit kann man sich vertraut machen, indem man die überzogenen Erwartungen abbaut, die überzogenste Erwartung. Und die Propaganda dagegen ist, glaube ich, der schöne englische Satz, the universe is not about you. Also, ne, zu denken, ich bin der Dreh- und Angelpunkt des Universums und alles muss so passieren, wie ich es gerne hätte, ist der direkte Weg zum Unglücklichsein.
Ich finde das einen total schönen Abschluss. Eigentlich ist unsere abschließende Frage, Herr Rückert, immer, weil das Motto der Detox-Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen etwas anders machen. Das ist immer eigentlich die abschließende Frage in unserem Podcast, was Sie sich wünschen würden, was wir Menschen anders machen. Aber ich finde, das war jetzt schon ein toller Impuls, dieses zu lernen, unvollkommen perfekt zu sein, ne, um das zu zitieren, und ne, dieses zu lernen, unzufrieden glücklich zu sein und trotz dieser ganzen Möglichkeiten, die wir ja haben, trotzdem zufrieden und trotzdem mit sich im Reinen zu sein, gegenüber sich gnädig zu sein. Also ich fand das schon mal einen tollen Impuls. Oder hätten Sie jetzt einen anderen auf diese Frage, wenn ich die schon gestellt habe?
Nee, ich finde das wichtig, was Sie vorhin gesagt haben. Können wir auf jeden Fall nehmen. Und einloggen. Das mit dem glücklich, das hatten Sie vorhin ja selber schon kritisch gewürdigt. Da halte ich es eben, ehrlich gesagt, mit Goethe, der gesagt hat, eine Folge von mehr als 3 glücklichen Tagen kann man nicht aushalten.
Also, genau, deswegen, ich mag eigentlich das Wort glücklich nicht und benutze immer eigentlich das Wort zufrieden. Jetzt steckt da aber schon zufrieden im Unzufrieden drin und deswegen ist es nicht ganz glücklich gewählt, vielleicht von Jean-Remy von Matt. Ich werde ihm nochmal vielleicht schreiben und sagen, hast du noch ein anderes Wort für glücklich? Aber ich fand erstmal die Idee ganz gut, dieses anzuerkennen, wie vielleicht auch Goethe ja gesagt hat, dass dieser Glücklichsein-Modus, vielleicht auch Zufriedenheitsmodus, den müssen wir gar nicht 365 Tage erreichen, sondern eher lernen, wenn mal nicht etwas perfekt ist, wenn etwas nicht vollkommen ist, damit trotzdem zufrieden zu sein. Und das ist, glaube ich, so ein Zustand, den wir alle, glaube ich, erreichen können.
Genau. Es gab ja diesen Videokünstler, diesen koreanischen Videokünstler namens June Paik, der hat gesagt, wenn zu perfekt, liebe Gott böse. No? Weil das ist Gottes Domäne, perfekt zu sein. Und wenn wir uns da irgendwie zu sehr bemühen, dann bauen wir uns als Konkurrenz auf und das kann nicht gut gehen.
Jetzt sind wir sogar noch in die Philosophie abgedriftet, Herr Rückert. Ja.
Das schadet nicht.
Das schadet nie. Nee, war jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern eher als objektive Feststellung. Kehren wir zurück zu Prokrastination, denn so viel Ernst müssen wir jetzt am Ende haben. Für die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Es gibt von der Universität Münster, gibt's die Prokrastinationsambulanz. Da gibt es sogar einen kostenfreien Selbsttest, den man mal machen kann. Also das einfach nur als kurzer Hinweis an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hatte es schon erwähnt, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, das ewige Aufschieben, wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen. Also auch das kann man sich bestellen und lesen, denn dort gibt es sicherlich noch mehr Impulse als in dieser Podcast-Folge. Und wer sonst mit Ihnen in Kontakt treten möchte, mehr über Sie erfahren möchte, Hans-Werner Rückert. Das ist der Name, das findet man im Internet, da findet man relativ viel von Ihnen, weil Sie, wie gesagt, schon lange Zeit zu diesem Thema arbeiten und auch sich mit beschäftigen. Von daher, Herr Rückert, ich fand's toll. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, dass wir es nicht aufgeschoben haben, unseren Termin.
Gerne, mir hat's Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr, für Ihr Interesse an diesem spannenden Thema, Herr Rühn.
Super, vielen Dank.